Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
An einem heißen Sommertag im August sitzen zwei Redakteure in einem Aufnahmeraum und so viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen, einen Mord gibt es in dieser Folge nicht. Mein Name ist Moritz Klaus.
Und ich bin Roland Müller.
Und wir wollen uns heute bei Akte Südwest mal ein bisschen Zeit nehmen, um etwas auf Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einzugehen. In den regulären Folgen unseres Verbrechenspodcasts bleibt dafür ja in der Regel keine bzw. nicht so viel Zeit und wir haben da auch keinen festen Platz dafür. Also machen wir das jetzt mal in einer Sonderfolge. Und wir wollen in dieser Folge noch einem traurigen Thema Raum geben, beziehungsweise besser gesagt einem Menschen. Der psychiatrische Gutachter Dr. Peter Winkler ist in diesem Jahr verstorben und auch über ihn und seine Arbeit werden wir in dieser Folge sprechen.
Ja, dazu kommen wir dann später, aber zunächst mal zum Feedback. Also Podcast ist ja im Grunde kein sehr interaktives Medium. So viel Feedback bekommen wir auch gar nicht ohne direkten Rückkanal im Podcatcher, wenn man so will. Es gibt immer wieder mal E-Mails, wir rufen da ja auch immer auf. Es gibt einige Kommentare auf YouTube und wir haben auch Umfragen und einen Kommentarbereich auf Spotify, wo ab und zu was reinkommt. Aber naja, zu unserer letzten Folge gab es diesmal wirklich einiges an Feedback und Kritik und das muss man sagen auch zu Recht, denn wir müssen heute wirklich was korrigieren, was man könnte sagen falsch war. Man könnte ja auch, wenn man ganz gnädig wäre, sagen, es war schlampig formuliert. Denn in der Hitze des Gefechts ist da so ein Satz durchgerutscht, so lebenslange Freiheitsstrafe, der natürlich so nicht stimmte. Umso ärgerlicher, weil wir das ja eigentlich schon öfter im Podcast hatten, das Thema, und eigentlich immer korrekt wiedergegeben haben, mit dem Fall nicht ganz so.
Ja, in der Folge zum Doppelmord in Albstadt hieß es nämlich in der Erklärung, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe gleichzusetzen ist mit einer Haftstrafe von 15 Jahren und das ist in Deutschland natürlich falsch.
Ja, wie gesagt, der Satz ist so durchgerutscht, man sagt es halt manchmal laienhaft so, ja, lebenslang, das sind 15 Jahre und das kommt natürlich auch daher, dass es in der Praxis schon relativ häufig auch darauf hinausläuft, aber es ist natürlich trotzdem nicht korrekt, denn eine lebenslange Freiheitsstrafe ist tatsächlich eine Freiheitsstrafe auf unbestimmte Zeit. Das ist nicht so im Bewusstsein im Allgemeinen in Deutschland. Aber es heißt zum Beispiel, dass es Täter gibt, die lebenslang bekommen und tatsächlich nie wieder freikommen. Und dafür braucht es auch gar keine Sicherungsverwahrung oder sowas. Einfach nur mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Selten, aber es kommt auch vor, dass lebenslang dann wirklich bis zum Tode andauert. Also es gibt ein berühmtes Beispiel, der Serienmörder Heinrich Pomarenke, einstmals auch die Schwarzwaldbestie genannt. Er saß fast 50 Jahre im Gefängnis, also von 1959 bis 2008. Und er starb auch in Haft, in Baden-Württemberg übrigens. Wie gesagt, er hat sein Unwesen damals im Schwarzwald getrieben, mehrere Morde begangen. Und ich habe vor 3 Jahren auch mal über einen ähnlichen Fall geschrieben. Ein Mann, der einen Doppelmord begangen hatte, und zwar im Jahr 1962. Also da war Adenauer noch Kanzler und John F. Kennedy war auch noch am Leben. Der erste Winnetou-Film war noch nicht ganz abgedreht und dieser Mörder wurde damals zu lebenslanger Haft verurteilt. Er saß 58 Jahre im Gefängnis, zuletzt in Bruchsal, also auch in Baden-Württemberg, und kam dann 2021 frei nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Alter von 84 Jahren. Also lebenslang kann auch tatsächlich lebenslang bedeuten oder zumindest sehr, sehr, sehr lange, auch wenn das eben nicht die Regel ist.
Wobei wir an der Stelle ja vielleicht nochmal ein bisschen erklären müssen, was es dann genauer mit diesen 15 Jahren auf sich hat, die da so auf dem Raum stehen.
Genau, also rein rechtlich ist lebenslange Haft im Prinzip eine Haft auf unbestimmte Zeit. Im Durchschnitt sitzt ein Mensch, der dazu verurteilt worden ist, etwa 19 Jahre ein, im Schnitt eben. Und lebenslange Haft heißt aber auch mindestens 15 Jahre, denn nach 15 Jahren kann zum ersten Mal geprüft werden, ob ein Täter freikommt, indem dann der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Und dann wird dann vor allem geschaut, wie hat er sich in Haft verhalten, war er unauffällig in diesen 15 Jahren oder hat er reihenweise Leute verprügelt oder hat er auch eine Therapie gemacht, seine Taten aufgearbeitet oder halt nicht. Und es wird auch ein Gutachten erstellt, ein psychiatrisches mit einer Gefährlichkeitsprognose. Also sagt ein Psychiater, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wieder zum Täter wird, und das alles bewerten und entscheiden dann die sogenannten Strafvollstreckungskammern. Das sind ganz eigene Kammern bei Gericht, die die Fälle eben anschauen und bewerten und dann Gutachten beauftragen. Und dieser Prozess, sich damit zu beschäftigen, wie geht es mit diesem Insassen weiter, der startet etwa nach 13 Jahren. Da fangen die quasi damit an, sich das anzugucken. Und häufig kommt es dann halt tatsächlich zum Ergebnis, dass jemand nach 15 Jahren freikommt und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Weil eben oft die Gutachten so ausfallen, dass man sagt, naja, die Tat, Mord ist auch meistens eine Beziehungstat. Das war eine ganz spezielle Konstellation, in der das passiert ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder auftritt, die ist nicht sehr hoch. Also mir hat sogar mal ganz nebenbei ein Gefängnisdirektor gesagt, ja, also hier sind ja schon so viele kaputte Typen im Knast und so, aber mit den Mördern, mit den Lebenslänglichen, mit denen hat er sich am liebsten eigentlich immer unterhalten und was weiß ich, zum Schachspielen getroffen oder so. Weil das seien eben allermeistens keine kaputten Typen, Gewohnheitsverbrecher, so eiskalte, dissoziale Menschen oder Serienkiller, sondern eher normale Menschen, die einmal im Leben so einen riesigen Fehler gemacht haben in einer Ausnahmesituation und das dann auch total bereuen. Und von denen geht dann meistens nach der Haft auch keine allzu große Gefahr mehr aus. Ob ich das so unterschreiben würde, ist eine andere Frage. Aber häufig kommen sie jedenfalls frei. 19 Jahre, wie gesagt, im Schnitt, das sind aber auch dann so extremere Fälle schon mit eingerechnet. Nochmal ganz kurz zum Beispiel von gerade eben, so nebenbei bemerkt, der Fall, über den ich geschrieben habe, mit dem Mann, der 58 Jahre im Gefängnis saß, den hatte eigentlich die Strafvollstreckungskammer auch im Alter von 84 Jahren noch als gefährlich beurteilt, obwohl er eben nicht im Knast gewalttätig war, obwohl er sogar zum Schluss eine Therapie noch gemacht hätte, aber seine Anwältin ist dann vor das Oberlandesgericht gezogen und hat ihn dann dort rausbekommen. Also es gibt eben alles im Gefängnis.
Wir haben in dem Zusammenhang im Podcast ja auch schon öfter über die besondere Schwere der Schuld gesprochen und die ist da ja auch immer wieder ein relevanter Faktor.
Ja, genau. Auch das war ja im Fall von Albstadt angesprochen. Bei der besonderen Schwere der Schuld ist es halt so, dass das Gericht schon beim Urteil feststellt, also wenn man so will, einen besonders schweren Fall eines Mordes feststellt, einen Mord, der besonders verwerflich ist, dann wird das eben die besondere Schwere der Schuld im Urteil festgestellt für einen Täter und das bedeutet, dass nach 15 Jahren eben nicht die Freilassung passieren kann. Das heißt, die Strafvollstreckungskammer, die sich den Fall dann eben anschaut, kann den Häftling nicht nach 15 Jahren freilassen und es nicht zur Bewährung aussetzen. Sie schaut sich aber dennoch den Fall genauso an und entscheidet eben dann, wie viele Jahre noch draufgepackt werden auf die 15. Also das ist ein ähnlicher Prozess und dann wird alles bewertet und dann gibt es auch da eine Entscheidung. Und theoretisch kann die Strafvollstreckungskammer aber auch sagen, okay, dann kommt er eben nach 16 Jahren frei. Also nicht immer, also sehr, sehr, sehr häufig, aber nicht immer kommt da noch ein Riesenpaket obendrauf, dass es dann so sehr verkürzt wird oder nur einen kleinen Zuschlag gibt, das passiert eher selten. Und wenn jemand freikommt, also weil die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, dann können die Strafvollstreckungskammern eben auch Auflagen erlassen und so weiter. Also Dinge wie Bewährungshelfer, weitere Therapien, wie oft man sich wo melden muss, aber auch welche Bereiche man meiden muss. Also so nie mehr zum Kindergarten gehen, wenn da irgendwas passiert war oder zum Schwimmbad. Das ist dann im Detail ganz schön kompliziert. Und über Sicherungsverwahrung haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Sprechen wir auch heute nicht drüber. Das ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Zusammenfassend gesagt, dass lebenslang in Deutschland nur 15 Jahre sind, das stimmt so jedenfalls nicht. Das haben wir mindestens schlampig bis falsch gesagt in der Folge, aber jetzt haben wir nochmal ausführlicher aufgeklärt und hoffentlich auch richtig diesmal.
Ja, und es war einfach ein Fehler, auf den haben uns relativ viele Hörerinnen und Hörer diesmal hingewiesen. Das haben wir eigentlich, ich würde nicht nur sagen, nicht so oft. Ich glaube, wir hatten das noch nie.
Eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Leute uns doch sehr genau zuhören und wenn ihnen dann was auffällt, dann melden sie sich dann doch mal.
Ja. Ja. Und einer, der uns da geschrieben hat, war Daniel auf WhatsApp. Vielen Dank dafür nochmal und auch vielen Dank dafür, dass er gleich noch positives Feedback mit angehängt hat. Er hat nämlich auch noch geschrieben, dass er ein großer Fan unseres Podcasts ist und sich auf weitere Folgen freut.
Ja, Grüße an Daniel. Also wir sagen ja auch am Ende jeder Folge, dass man uns auf Apple Podcasts und Spotify eine Bewertung abgeben kann und Feedback dalassen kann. Und wir sagen das nicht nur, wir lesen das dann auch immer wieder. Es kommen auch häufig Vorschläge für Fälle rein, haben einige auch schon aufgenommen. Und schön finden wir da zum Beispiel auch, dass es immer wieder auch Lob für unsere Gäste gibt, die zu den Fällen recherchiert haben. Denn wenn die zu uns in den Podcast kommen, die Reporterinnen und Reporter, ist es ja allermeistens die erste Berührung mit dem Medium. Sie sitzen dann zum ersten Mal vor einem Mikro oder haben ein Headset auf. Und jeder, der selbst schon mal das gemacht hat zum ersten Mal, der weiß, dass es ziemlich ungewohnt ist anfangs. Kann mich da auch noch an meine ersten Gehversuche erinnern.
Bei manchen Kommentaren geht es natürlich dann genau in die andere Richtung. Die geben dann gleich dem ganzen Podcast nur einen Stern, weil sie offenbar eine Folge gehört haben, in der ihnen dann zum Beispiel eine Stimme einfach nicht gefallen hat. Ich glaube, da muss man sagen, das ist dann halt einfach so. Da können wir wenig machen. Aber gerade deshalb freut es uns natürlich umso mehr, dass der Podcast bei der großen Mehrheit der Hörerschaft so gut ankommt und das auch jetzt schon so lange.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt.
Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Ich würde gerne noch auf einen Kommentar zu einer anderen Folge eingehen, weil der ein Thema anschneidet, mit dem wir uns auch immer wieder selbst beschäftigen. Der User oder die Userin HL hat nämlich auf Spotify zur Folge Geständnis aus dem Nichts geschrieben: Mich interessiert die Kindheit eines Verbrechers dieser Art überhaupt nicht. Viele Menschen haben eine schwere Zeit in ihrer Jugend, das darf nie strafmildernd sein. In der Folge, da geht es ja um eine verstorbene Studentin, bei der ursprünglich eine natürliche Todesursache festgestellt wurde, bis dann Jahre später ein junger Mann gestanden hat, dass er die junge Frau umgebracht hat. Und es geht dann in der Folge unter anderem auch um die Frage, wie der spätere Täter aufgewachsen ist.
Ja, also mag nicht jedem gefallen, aber das gehört nun mal einfach dazu. Es gehört vor Gericht dazu. Und wenn wir über die Fälle dann berichten, da gehört es natürlich auch für uns als Berichterstatter dazu. Und dass viele Menschen eine schwere Kindheit oder Jugend haben, stimmt ja sicherlich und trotzdem eben nicht gewalttätig oder straffällig werden. Von dem her sind solche schlimmen Erlebnisse ja auch nie eine Rechtfertigung für irgendwas oder auch eine Entschuldigung, dass man später selbst anderen Leuten Schaden zufügt oder Verbrechen begeht. Aber was man halt auch sagen muss, ein Verbrecher wird ja nicht als Verbrecher geboren. Und sein Lebensweg, seine Sozialisierung kann natürlich eine Rolle spielen, wenn der Mensch dann zum Verbrecher wird irgendwann später. Und häufiger erkennt man natürlich auch Muster, die immer wiederkehren in diesen Lebensgeschichten und aus denen man dann auch was lernen kann. Deswegen finde ich es schon wichtig, wenn man es erwähnt.
Das heißt, du würdest sagen, selbst wenn man jetzt mal kurz die juristische Seite ausblendet, man kann die Vergangenheit eines Verbrechers zumindest nicht ignorieren, wenn man sich mit seinem Verbrechen beschäftigt.
Also ich würde sagen, auf keinen Fall, weil nur dann wird man ja auch sensibel für Ursachen von Verbrechen und nur dann kann man ja auch was lernen über Prävention. Also ich habe zum Beispiel auch Leute kennengelernt, die als Schwerverbrecher, Vergewaltiger im Gefängnis saßen, in Sicherungsverwahrung saßen in Freiburg über Jahrzehnte und habe die im Gefängnis in Freiburg besucht, weil die dann nach Jahrzehnten in Sicherungsverwahrung freikommen sollten. Aufgrund juristischer Änderungen ist das nicht so wichtig. Aber zum Beispiel ein Täter, der hat in der Freiburger Region damals wiederholt Taxifahrerinnen überfallen und brutalst vergewaltigt und auch schwer verletzt dabei. Also sind manche nur knapp im Leben davon gekommen. Und noch einen weiteren mit einer ähnlichen Geschichte auch getroffen damals. Und so abstoßend die Taten auch waren, es war schon einfach krass, wie sehr sich die Biografien von diesen beiden Männern halt ähnelten. Denn beide waren früh von den Eltern, sagen wir mal, aufgegeben worden, abgegeben worden, hatten dann ihre Kindheit im Heim verbracht. Und ich meine, über die Heimerziehung der 50er, 60er Jahre braucht man nicht reden, was da inzwischen alles rausgekommen ist. Also keine Bindung zur Mutter, keine Vertrauensperson in einer entscheidenden Phase in der Kindheit, Gewalterfahrungen, Vernachlässigungen. Was das mit Kindern anrichtet, das kann man sich oft nicht vorstellen. Nicht jeder davon wird natürlich kriminell, aber ich glaube, einen psychischen Knacks aus so einer Jugend, aus so einer Kindheit trägt dann schon jeder davon. Und Kriminalität ist halt relativ häufig eine Folge davon. Und wir wissen ja auch, ich bin ja Soziologe und Psychologie habe ich auch studiert nebenbei, also über Generationen werden diese Geschichten ja auch weitergetragen. Wer geschlagen wird, wird häufig selbst zum Schläger seiner eigenen Kinder zum Beispiel. Wer missbraucht wurde, wird häufiger, deutlich häufiger selbst so ein Missbrauchstäter. Und wenn man die Zusammenhänge ausblendet, wenn man das gar nicht sehen will und gar nicht einschätzen will und immer nur draufhauen, der kann ja auch gar nicht einschätzen, wie wichtig es ist, als Staat eben alles dafür zu tun, dass Kinder gut und gewaltfrei aufwachsen können. Weil ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, ist auch wissenschaftlich auch nachgewiesen. Denn dass im Großen und Ganzen die Kriminalität, die Gewaltkriminalität in Deutschland über Jahrzehnte abgenommen hat, also ich rede jetzt nicht von Schwankungen der letzten paar Jahre, wo es vielleicht wieder nach oben ging, sondern die großen Züge der vergangenen Jahrzehnte, es ist eben massiv rückläufig. Das hat auch der bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer auf die Formel gebracht, den ich auch mal interviewt habe, weniger Hiebe, mehr Liebe. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum Deutschland sicherer geworden ist. Sprich, der Wandel in der Erziehung ist ein Schlüssel zu weniger Kriminalität und das kann man auch nur verstehen, wenn man sich überhaupt mit den Geschichten der Täter beschäftigt auch.
Das heißt, die eine Seite ist so, das Ganze hat einfach eine gesellschaftliche Komponente. Die andere Frage ist aber natürlich, welche Rolle spielt das dann vor Gericht juristisch? Und wenn wir solche juristischen Fragen haben, wenden wir uns in der Regel als allererstes an unseren Kollegen Christoph Feist. Der ist nämlich Jurist und der erklärt uns dann zum Beispiel öfter mal die Feinheiten in Gesetzestexten. Und Christoph sagt, das Gericht muss ein Urteil fällen, das Tat und Schuld angemessen ist. Das klingt etwas kompliziert, aber dahinter steckt, dass ein Gericht in Deutschland immer den individuellen Fall betrachten muss. Also es gibt bei uns keinen Katalog oder so, in dem dann ein Richter einfach nachschlägt, wie hoch ist die Strafe für genau dieses Verbrechen und dann wird exakt auf die Jahres- und Monatszahl so entschieden. Es gibt dann eine ganz konkrete Haftstrafe, so ist es nicht. Sondern die Schuld, um die es im Prozess geht, das ist die individuelle Verantwortlichkeit des Täters und die wird auch individuell betrachtet. Das heißt, das Gericht sollte dann auch die Umstände der Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigen. Christoph sagt zum Beispiel, es macht einen Unterschied, ob ein Junge in der Kindheit sehr behütet aufwächst oder ob er ständig Gewalt in der Familie erlebt. Zum Beispiel einen Vater hat, der ständig die Mutter misshandelt und dem Kind dann vielleicht auch noch erklärt, dass genau das der richtige Umgang mit Frauen sei. Das sind natürlich total unterschiedliche Kindheitsbiografien und Erlebnisse und solche Umstände von früher kann sich das Gericht genauer anschauen. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass eine schwere Kindheit automatisch zu einem Strafnachlass führt. Und das ist ja eine Sache, die wird öfter mal so in den Raum gestellt. Das ist dann irgendwie die Ausrede für die Täter, dass sie ihre Straftaten begehen konnten, durften, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich nicht der Fall.
Genau, das ist gar nicht unbedingt so. Das haben wir, glaube ich, auch in den Urteilen, die wir hier so verarbeiten im Podcast, kaum oder selten, dass das überhaupt eine prominente Rolle spielt bei der Strafbemessung. Es wird zwar schon gewürdigt und angeschaut und behandelt im Strafprozess, aber bei den Urteilen wirkt es sich eher selten wirklich strafmindernd aus und es spielt auch irgendwann eher keine Rolle, wie ich schon gesagt habe, in diesem Prozess, wenn es darum geht, ob jemand früher oder später entlassen wird aus der Haft. Also im Gegenteil, da wird zum Beispiel eher eine Persönlichkeitsstörung, die durch Kindheitstraumata oder so entstanden ist, eher so ausgelegt, dass man sagt, oh, der könnte deshalb vielleicht noch gefährlich sein, weil er eben so einen psychischen Knacks hat, dass er vielleicht gar nicht anders kann, als sofort wieder zuzuschlagen, wenn er rauskommt, das so tief in ihm drin ist. Also ob das wirklich zum Vorteil ist, der Täter, ist gar nicht immer gesagt. Und wie gesagt, viel schwerer wiegt da sowieso das Verhalten im Gefängnis allen voran. War dort gewalttätig, ganz wichtig, hat er eine Therapie gemacht, hat er gezeigt, dass er einsieht, was er falsch gemacht hat. Oder wer aber beharrt, er sei ja weiter unschuldig oder die Opfer hätten es ja eh verdient. Oder sich insgesamt weigert, mit den Taten überhaupt zu beschäftigen oder mit jemandem überhaupt zu sprechen, der bleibt sicher eher länger im Knast oder sogar ewig. Und auch das sind häufig so Typen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur und Kindheitstraumata gar nicht anders können, als es irgendwie wegzuleugnen und zu bagatellisieren. Auch das war bei den beiden, die ich damals getroffen habe, der Fall. Die haben da nie drüber gesprochen und deswegen kamen sie auch jahrzehntelang nicht raus.
Damit kommen wir dann zum nächsten Feedback-Thema in dieser Folge. Und zwar wollten wir noch sprechen über die Längen unserer Folgen. Die sind ja bei Podcasts auch immer ein Thema und bei uns ist es ja so, dass unsere Folgen unterschiedlich lang sind. Also wir haben irgendwie alles von einer halben Stunde bis deutlich über einer Stunde dabei. Und wir haben vor einer Weile mal auf Spotify gefragt, wie unsere Hörerinnen und Hörer das sehen. Das war damals unter der Folge der Killer- und der Polizeiskandal zu den Witwenmorden in Schwäbisch Hall. Da haben 257 Leute immerhin abgestimmt und das Ergebnis ist da sehr eindeutig. Mehr als 62% mögen es, wenn Folgen mehr Details enthalten und dann eben mal länger sind. Rund 28% finden, es kommt auf den Fall an und nur etwa 9% wollen generell kürzere Folgen haben.
Ja, der Killer- und der Polizeiskandal, die Witwenmorde von Schwäbisch Hall. Für die Recherche hat unser Gast Tumilan Sevakumaran ja inzwischen auch den Sternpreis gewonnen. Das war natürlich auch eine sehr gute Folge und auch deswegen etwas länger, aber auf die Details kommt es tatsächlich manchmal an. Ich finde auch nicht immer, es ist auch keine repräsentative Umfrage. Aber es bestätigt schon unseren Eindruck, dass es richtig ist, wenn wir je nach Thema mal eine längere oder eine kürzere Folge machen und dass es auch nicht viele Menschen abschreckt, wenn die Länge der Folgen sich immer wieder mal unterscheidet. Also wenn wir mal 35 Minuten haben und mal eine Stunde 20 oder so. Wir können das ja aber auch sehen in den Daten, dass die längeren Folgen oft besser downgeloadet werden, also mehr Downloads haben, aber nicht weniger bis zum Schluss angehört als die kürzeren. Also da bleiben die Hörer schon auch bis zum Schluss dran. Aber wir machen sie jetzt natürlich nicht extra länger, nur weil wir meinen, das läuft dann besser, sondern wir machen es nur dann länger, wenn es das Thema auch hergibt. Und ja, wenn wir auch einen Gast haben, der so ein bisschen frei von der Leber weg erzählt und auch mehr Details so einbaut, das ist nicht jedermanns Sache.
Das war's dann an dieser Stelle mit dem Feedback-Blog. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Feedback, Rückmeldungen, Fragen an uns habt, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden, zum Beispiel per E-Mail an podcast@swp.de. Und damit kommen wir dann zum letzten Punkt in dieser Sonderfolge, über den wir sprechen wollen noch. Und zwar ist es ein sehr trauriger Anlass. Im März dieses Jahres ist Dr. Peter Winkler gestorben. Winkler war ein renommierter Gerichtsgutachter. Ich glaube, also aufmerksamen Hörerinnen und Hörern muss man das auch nicht mehr so ausführlich erzählen, weil seine Gutachten bei sehr vielen großen und auch nicht ganz so großen Kriminalfällen im Südwesten eine Rolle gespielt haben. Und weil wir deshalb auch immer wieder über seine Bewertung und seine Gutachten in diesem Podcast gesprochen haben, weil auch die Fälle, über die wir sprechen, sind dann oft Fälle gewesen, mit denen er sich auch beschäftigt hat.
Ja, Peter Winkler hat uns, wenn man so will, vom ersten Fall an begleitet. Also von der ersten Folge war er schon der ausschlaggebende Gerichtspsychiater und forensischer Psychiater, Gutachter. Er ist über die gesamte Zeit von Akte Südwest sozusagen der Gerichtspsychiater unseres Vertrauens geblieben. Sozusagen im Geiste hat er uns begleitet, wenn man so will. Ich glaube, häufiger als wirklich sichtbar war, ich glaube, in etwa 2/3 unserer Fälle, wenn nicht sogar mehr, war er der forensische Psychiater, der die Angeklagten begutachtet hat. Und wir haben das gar nicht mal in allen Fällen erwähnt. Zum Beispiel in der jüngsten Folge beim Doppelmord von Albstadt, da war er auch einer von den beiden Psychiatern, die da beteiligt waren. Mhm. Und es ist halt auch kein Zufall, dass die Gerichte ihn immer wieder beauftragt haben, wenn es um die großen, die besonders schwierigen Fälle ging. Unser Kollege Jonas Bläser aus Tübingen hat ihn in einem wirklich tollen Nachruf den Erklärer des Unbegreiflichen genannt. Ich zitiere jetzt mal kurz. Er half den Gerichten bei ihrem Urteil, ohne in seinen Gutachten selbst zu urteilen. Nach seinem Vortrag verließ man auch als Zuschauer den Saal immer klüger, als man ihn betreten hatte. Er schaffte es, komplizierte medizinische Diagnosen und psychiatrische Zusammenhänge so konkret auf den Fall hinzuschildern, dass auch Laien verstanden. Und ich habe ja Peter Winkler im Laufe der Jahre auch ein paar Mal interviewt und auch bei Akte Südwest war er natürlich unvergessen. Schon zu Gast und hat uns seine Arbeit als Gerichtspsychiater erklärt. Er sprach über Fragen, wie gibt es das Böse, was macht einen Psychopathen aus? Und die Folge Mord aus dem Nichts, er hat uns ja damals auch einen Fall mitgebracht, ist auch bis heute eine unserer erfolgreichsten Folgen.
Deswegen dachten wir uns jetzt nochmal in dieser Sonderfolge, dass wir ganz zum Schluss noch einmal Peter Winkler selbst zu Wort kommen lassen mit einem Auszug aus dieser Folge.
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es das Böse in einem theologischen Sinne nicht gibt. Aber es gibt natürlich Handlungen, die sind böse. Ich würde noch nicht mal so weit gehen zu sagen, es gibt böse Menschen, wobei es vereinzelt natürlich schon auch Gutachtenprobanden gibt, bei denen man so das Gefühl hat, naja, also der ist am Idealtypus des bösen Menschen schon ziemlich nahe dran. Ja? Aber niemand ist, so wie niemand nur gut ist, ist niemand nur schlecht. Und es gibt weder das personifizierte Böse, noch gibt es den bösen Charakter, sondern es sind immer Mosaike und es sind Mischungen, aber es gibt natürlich böse Handlungen, die dadurch böse sind, dass sie sich gegen alle Regeln stellen, dass sie auf Gefühle und anderer überhaupt keine Rücksicht nehmen, aber diese bösen Handlungen, diese bösen Entscheidungen finden sie beileibe nicht nur im Strafrechtsbereich, sondern die finden sie bei den von Ihnen erwähnten Managern, die aus Profitinteressen Umwelt opfern, die finden Sie bei Politikern, die aus Großmannssucht Kriege anzetteln. Das sind im Grunde eher so Entscheidungsprozesse und Entscheidungsdynamiken, wo ich als forensischer Psychiater geneigt bin, Attribute wie böse zu denken, weniger im Grunde bei den Straftätern, mit denen ich es zu tun habe. Das Stichwort, das mir da einfallen würde, wäre vielmehr nicht böse, sondern eher defizitär. Ja, es sind ja wirklich weit überzufällig häufig Menschen, die dann als Erwachsene zu Straftätern werden, die Biografien hinter sich gebracht haben in Kindheit und Jugend, bei denen einem manchmal die Haare zu Berge stehen, wo man denkt, da ist so viel von Anfang an schiefgelaufen und kaputt gegangen und kaputt gemacht worden durch saufende Eltern, durch prügelnde Eltern, durch drogenabhängige Eltern, durch soziale Strukturen, die überhaupt nicht funktioniert haben, dass es einen dann am Ende nicht wirklich wundert, dass dann da kriminelle, kaputte Biografien am Ende rauskommen. Also so dieses Defizitäre, das ist etwas, was mir viel, viel häufiger begegnet als das Böse, vor dem man dann erschaudert und erschrickt.
Ja, das war noch einmal die Stimme von Peter Winkler. Inhaltlich ist es vermutlich nicht das letzte Mal, dass wir in diesem Podcast von ihm gehört haben, weil es noch einige Fälle, denke ich, geben wird,
bestimmt,
in denen er auch der Gutachter war. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören. Die nächste Folge wird dann wieder eine normale, in Anführungsstrichen, Folge mit einem Kriminalfall. Wir hören uns wieder im September. Bis dann und macht's gut.
Und schickt uns Feedback. Tschüss.
Ciao.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts mehr rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug von Podcasts bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.